Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, die Inflation, die grassiert, die Banken geraten in Schieflage, die Notenbanken wissen nicht so richtig, was sie tun sollen und die Regierungen versprechen uns das Blaue vom Himmel. Ich spreche heute mit Carsten Römheld von Fidelity International. Er war schon einmal da, ein absoluter Kapitalmarktexperte. Was erwartet er für die Aktienmärkte? Was bedeutet das alles im Hintergrund mit den Zinsen, mit der Inflation und natürlich auch der Ausblick auf Bitcoin? Kann sich Bitcoin auch lösen von der Story der Aktienmärkte, auch von den Tech-Aktien? Vielleicht wird Bitcoin zu einer Art alternativen Bankensystem. Und was wiederum bedeutet das als Reaktion dann von den Notenbanken? Was sieht er da in den nächsten Monaten auf uns zukommen? Ein super spannendes Gespräch, top aktuell, innerhalb von wenigen Tagen aufgenommen und veröffentlicht in diesen sehr, sehr spannenden Zeiten. Am Montag, den 15.05. bin ich dann in München mit zum ersten Was Bitcoin bringt live mit Jörg Hermsdorf. Da freue ich mich auch sehr darauf. Da reden wir über Element Zero. Bitcoin ist das finale Geld aus seiner Sicht. Was bedeutet das? Das ist eine Folge, die wollte ich schon lange machen. Und jetzt bekomme ich die Gelegenheit und das noch dazu beim Bitcoin-Blog in München. Alle Infos findet ihr natürlich auf der Website, auf Twitter und in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt geht's los mit Carsten Römheld. Viel Spaß. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law, die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co. Ich habe heute einen Wiederkehrer im Studio, Carsten Römheld von Fidelity International. Servus Carsten.
Hallo Nico, freut mich sehr, wieder da zu sein.
Freut mich, dass du wieder den Weg gefunden hast. Du bist Kapitalmarktexperte bei Fidelity International. Du hast die Märkte im Blick und das ist jetzt ein wichtiges Thema. Wir haben Bankenkrise, wir haben Inflation. Wir wissen eigentlich nicht, wo es hingeht mit der Geldpolitik und genau diese drei Fragen musst du uns heute erklären. Wo fangen wir an?
Ja, wir fangen an mit einem sehr komplexen Marktgeschehen. Wie gesagt, wir haben eine Krise nach der anderen. Jetzt kam zuletzt noch die US-Bankenkrise dazu, die sich ja auch ein bisschen in Europa abgespielt hat. Man darf nicht ganz vergessen, dass ja auch eine Schweizer Großbank nicht mehr ist und inzwischen in die UBS übergegangen ist. Insofern ist das ein Thema, was sehr stark auch mit dieser Zinsentwicklung der letzten 12, 15 Monate zu tun hat. Und das heißt, die Reaktion der Zentralbanken auf die Inflation ist ein Problem für die Märkte, weil diese Geschwindigkeit, mit der die Zinsen angehoben wurden und die Schnelligkeit, mit der die Zinsen angehoben wurden, schwelen im Hintergrund bei Banken, bei Unternehmen und die Wirkungen machen sich erst nach einer gewissen Zeit bemerkbar. Was das Fatale dabei ist, ist, dass wir gleichzeitig eine relativ solide Wirtschaft haben in den USA. Der Arbeitsmarkt ist in bestem Schuss. Das Wirtschaftswachstum nimmt zwar ein bisschen zurück oder lässt etwas nach. Trotzdem muss man sagen, dass die wirtschaftliche Lage bei weitem besser ist, als man sie für dieses Jahr vorhergesagt hatte. Das heißt, man hat in gewisser Weise eine Zweiteilung. Einerseits hohe Inflationsraten, scharfe Geldpolitik, die versucht, diese Inflation nach unten zu bringen und gleichzeitig eine ganz gute Konjunktur. Und jetzt kommen so die ersten Konsequenzen wie beim Thema Bankenkrise durch, die ja die Märkte so ein bisschen mehr zum Nachdenken anregen sollten.
Kannst du auch für Laien erklären, wie das passieren kann, dass da die Zinsen gedreht werden durch die Notenbanken und dann die Banken, also die Geschäftsbanken anfangen, Probleme zu bekommen?
Also es ist so, die Notenbanken haben die Zinsen innerhalb von gut 12 Monaten von 0 in den USA auf 5% angehoben. Und die Liquidität in den US-Märkten war gerade nach der Corona-Pandemie besonders hoch. Das heißt, der Staat hat sehr viel Geld in die Märkte gespült, was angelegt werden musste. Und einige Banken haben mit dieser Liquidität nicht genug anfangen können. Sie konnten nicht genug Kredite rauslegen, weil einfach in der Situation das alles schon erschöpft war. Und so haben einige große Banken einfach Staatsanleihen gekauft als vermeintlich sichere Anlagen. Und zu dem Zeitpunkt waren die Staatsanleihen auf Höchstkursen. Und in den letzten 2 Jahren sind die Zinsen eben massiv angehoben worden. Und damit haben die Anleihen natürlich einen enormen Dämpfer bekommen. Das heißt, alle Anleihen haben enorme Kursverluste hinnehmen müssen.
Weil Anleihen steigen im Wert, wenn die Zinsen niedrig
ganz
sind,
genau.
Fallen im Wert, wenn die Zinsen hoch sind.
Ganz genau so ist es. Das ist diese umgekehrte Logik bei Anleihen. Wenn die Anleihekurse steigen, fallen die Renditen und umgekehrt. Und jetzt sind einige große Banken größeren Verlustpositionen natürlich auf Staatsanleihen ausgestattet gewesen. Das macht normalerweise nichts, weil der Regulierer sagt, ihr müsst diese Anleihen nicht Mark-to-Market bewerten. Also ihr müsst den aktuellen Wert der Anleihen nicht unbedingt einstellen in eure Bilanzen, weil sonst müsste man dafür sozusagen Eigenkapital wieder aufbringen. Das heißt also, die Situation ist eigentlich nur dann kritisch, wenn wie jetzt ein Anleger ihre Einlagen von den Banken abziehen. Denn die Einlagen sind das Lebensblut der Banken. Damit arbeiten die Banken, damit geben die Banken Kredite raus. Und die kleineren Geschäftsbanken, Regionalbanken in den USA haben das Problem, dass viele Anleger im Moment ihr Geld abziehen, weil sie einerseits viel mehr Rendite auf den Geldmärkten bekommen. Also wenn ich für einen Geldmarktfonds 4-5% bekomme und meine Bank zahlt mir aber 0,5% an Einlagenzins, dann ist die Alternative, glaube ich, relativ einfach. Und andererseits ist bei den Regionalbanken jetzt immer mehr Fragezeichen aufgekommen, ob die nicht doch vielleicht immer mehr und mehr in Schwierigkeiten kommen, sodass Anleger einerseits, um höhere Renditen zu erwirtschaften, aber andererseits, um ihr Geld zu sichern, das Geld zu den großen amerikanischen Geschäftsbanken bringen. Also JP Morgan, Bank of America und so weiter, weil die systemisch so relevant sind, dass der Staat sie auf keinen Fall pleite gehen lässt. Bei den kleineren Banken kann das aber passieren.
Das ist, die kleineren Banken sind quasi in dieser Robert Habeck-Situation. Sie sind zwar nicht insolvent, aber sie können gerade nicht zahlen.
Das ist sehr schön gesagt. Ganz genau so ist es. Und bei den Regionalbanken kam, wie gesagt, dazu, dass durch den Einlagenabzug mussten sie, um eben sozusagen das Kapital und die Liquidität aufrechtzuerhalten, einige dieser Anleihepositionen, die zwischenzeitlich eigentlich kein Problem gewesen sind, aber mussten sie realisieren, einfach um Liquidität zu bekommen. Und dadurch haben sie Verluste realisiert, die sonst eigentlich im Portfolio hätten verbleiben können. Es gibt also 2 verschiedene Kategorien von Anlagen bei einer Bankbilanz. Die einen sind Papiere, die man bis zur Endfälligkeit hält. Das wäre jetzt genau das gewesen. Diese Kategorie waren die Staatsanleihen. Also ich kaufe sie und halte sie bis zur Endfälligkeit. Und dann gibt es Papiere, die man kauft, die man zwischenzeitlich handeln kann. Ja, also available for sale nennt sich das im Fachbegriff. Das heißt, man kauft und verkauft Wertpapiere in so einer Art Handelsportfolio. Und diese Papiere waren eigentlich in diesem Held to Maturity, also bis zur Endfälligkeit gehalten, wären sie geblieben, wenn nicht diese Notsituation jetzt aufgekommen wäre, indem die Leute ihre Gelder von den Banken abziehen. Aus diesen beiden Gründen, nämlich erstens höhere Renditen wollen sie und zweitens das Fragezeichen, mein Geld ist doch vielleicht besser aufgehoben bei einer großen Geschäftsbank. Also dadurch kommen die Banken in Probleme und dadurch sind jetzt schon 3-4 Geschäftsbanken in den USA in die Pleite geraten.
Wobei angefangen hat ja alles mit der Silicon Valley Bank und da kam ja noch zusätzlich das Problem, da waren die ganzen Tech-Firmen drinnen, die dann selbst Probleme hatten aufgrund der hohen Zinsen an Geld zu kommen und sich dachten, naja, ich heb das mal ab. Also da ging es gar nicht darum, dass die das woanders veranlagen wollten, sondern die haben das Geld wirklich gebraucht.
Absolut. Da kam das Problem nochmal in Potenz dazu, dass man quasi in dieser Phase 2020, wo die große Liquidität da war und die Unternehmen alle ihr Geld geparkt haben oder parken mussten, das dann bei der Silicon Valley Bank zum Beispiel eingelagert hatten und dann jetzt aber aus Gründen der Liquiditätsermangelung das Geld wieder brauchten und die Silicon Valley Bank den enormen Ansturm an Geldforderungen nicht mehr bedienen konnte. Das kam also quasi on top noch dazu. Aber im Kleinen ist es bei den anderen Banken eben auch so, nur dass in diesem Fall der Tech-Sektor die größte Rolle gespielt hat und dadurch jetzt auch einige Finanzierungen natürlich von Tech-Projekten und anderen Dingen in Gefahr geraten war, dadurch, dass diese Bank pleite ging.
Wenn man jetzt nach Europa schaut, du hast es auch schon erwähnt, Credit Suisse, aber die Credit Suisse war ja keine kleine Regionalbank mit spezieller Fokussierung. Das war ein Riesendrum, wie man bei uns sagt. Aber warum ist das in Europa, sieht diese Bankenkrise anders aus und warum ist es bisher eigentlich nur die Credit Suisse gewesen?
Es sind völlig andere Gründe hier in Europa. Deswegen kann man diese beiden Dinge eigentlich nur über diese enormen Zinsanstiege irgendwo zusammenführen. Aber die Probleme der Credit Suisse gibt es schon mehrere Jahre lang. Die Credit Suisse hat ein langes Missmanagement hinter sich. Also wenn man liest, was in den letzten Jahren bei der Credit Suisse abgelaufen ist, dann liest sich das fast wie so ein Spionage-Thriller. Da war Korruption im Gange, Geldwäsche, Spionage-Affären, also alles Mögliche. Und der Niedergang der Credit Suisse hat eigentlich schon vor einigen Jahren angefangen und wurde erst dann in letzter Zeit dann kumuliert, als diese Probleme sozusagen übergeschwappt sind, mehr oder weniger. Und dann haben die Anleger einfach Angst um ihr Geld gehabt, weil sie befürchtet haben, dass es bei der Credit Suisse nicht mehr sicher sein könnte. Und auch die haben sich eben in eine Situation hereinmanövriert, bei denen sie die Einlagen, die abgefragt wurden, nicht mehr bedienen konnten, weil es einfach so gigantische Summen waren, die dabei bei der Credit Suisse abgezogen wurden. Und deswegen musste auch diese Bank über das Wochenende, das wir damals das bekannte Wochenende irgendwann im März, musste diese Lösung gefunden werden, weil die dort aktiven Leute gesagt haben, die Credit Suisse hätte eigentlich den Montag normalerweise nicht mehr erlebt, weil einfach zu viele Leute aus Angst davor, ihr Geld zu verlieren, das Geld abgezogen haben und haben die Bank quasi insolvent gemacht.
Ist es eigentlich so, dass die Finanzmärkte global am Wochenende genau aus dem Grund immer gestoppt werden, damit man im Notfall irgendwie zusammensitzen kann, um sie wieder zu flicken?
Das kann jetzt im Nachhinein so rüberkommen. Das Wochenende ist ja normalerweise so ein bisschen der Punkt, wo man sich mal auch vom Job erholen soll und wo einfach die Dinge eben nicht normal ablaufen, die Börse eben nicht geöffnet ist. Es hat sich so etabliert seit der Finanzkrise, dass am Wochenende dann die Krisengespräche stattfinden. Es ist ganz gut, dass es nicht zu der Börsenöffnungszeit stattfindet, denn die Anleger sind in so einer Situation immer nervös. Wir haben es auch in den letzten Wochen erlebt. Es gab immer die Schlagzeilen, ja, was passiert an diesem Wochenende und wird am Montag alles noch genauso sein, wie es am Freitag war. Also ich glaube, ich kann auch so ein bisschen vielleicht versuchen, mal die Angst zu nehmen. Diese Bankenkrise ist anders als die Finanzkrise, die wir damals hatten. Die Bankenkrise hat sicherlich den gemeinsamen Nenner, dass wir über diese ganz stark gesteigerten Zinsen einige Probleme in den verschiedenen Bankbilanzen bekommen haben. Aber von einem systemischen Risiko sind wir noch sehr weit entfernt. Und man muss auch sagen, wenn man sich die Eigenkapitalbestände anschaut, die Regulationsdinge, die seit der Finanzkrise deswegen eingeführt worden sind, da muss man sagen, die Banken sind viel besser aufgestellt, als sie es damals waren, gerade in Europa. Also die Liquiditätskennziffern und die Eigenkapitalrichtlinien sind deutlich strenger geworden und in Europa hat man das, glaube ich, deutlich besser umgesetzt als in den USA, wo ja quasi mit Trump wieder ein Teil der Regulierung zurückgeführt wurde. Gerade bei den US-Regionalbanken, von denen es ja ungefähr 5000 gibt und man sich fragt, wofür die eigentlich alle gut sind. Aber in den jeweiligen Regionen haben diese Banken halt eine sehr große Bedeutung, auch gerade bei Immobiliengeschäften und bei Gewerbeimmobilien vor allen Dingen. Das ist ja auch so ein Punkt, der im Moment so ein bisschen in Frage steht, die Gewerbeimmobilien, weil diese Geschäfte natürlich maßgeblich von den Regionalbanken beeinflusst worden sind. Aber diese Regionalbanken sind unter Trump etwas mehr aus der Regulierung wieder rausgegangen, weil er gesagt hat, man kann diese Bürokratisierung nicht so stark diesen Regionalbanken aufbürden, dass sie da am Schluss nicht mehr arbeiten können, dass am Schluss sie erdrückt werden von diesen Regeln. Deswegen wollte er einige dieser Banken wieder daraus befreien, was er auch getan hat. Aber das war sicherlich ein Grund dafür, warum es vielleicht auch mit der Silicon Valley Bank so weit kommen konnte, weil sie ein Stück weit unter dem Radar geflogen ist und man das nicht so schnell entdeckt hat.
Die haben ja da auch selbst also Lobbyingarbeit betrieben, ja. Und da reden wir ja auch von Bilanzsummen 200-300 Milliarden, ja. Dollar. Das sind ja keine kleinen Regionalbanken, also das ist ja nicht so die Sparkasse irgendwie im nächsten, nein, Tal, so wie wir uns Europäer uns das vorstellen. Ja. Weil es ist ja ganz lustig, wenn du mit echten Regionalbanken in Europa redest, die werden dir sagen, sie werden von der Bürokratie, also wirklich auf eine Art und Weise gebeinigt, dass es schon wirklich bizarr ist.
Ja. Also die Regulierung ist einerseits Fluch, andererseits Segen, das muss man klar sagen. Wie gesagt, ist die Situation der Banken seit der Finanzkrise deutlich verbessert. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch darauf achten, dass die Regulierung nicht Formen annimmt, die dann alle Geschäftstätigkeit und die Prosperierung der Wirtschaft als Lebensblut der Wirtschaft sozusagen unterminieren. Das ist natürlich ganz wichtig. Es gibt einige Regeln, auch wir als Fondsgesellschaften erleben das natürlich, wenn Anleger zur Bank kommen und dann 20-seitige Dinge ausfüllen müssen und Dinge unterschreiben müssen, die sie teilweise gar nicht verstehen können, dann ist das eine Überforderung auch der Anleger. Also wäre es schon gut, wenn man einen Mittelweg finden würde, der aber natürlich leider unrealistisch ist in unseren Zeiten. Also insofern ist die Regulierung auf der einen Seite notwendig, auf der anderen Seite müsste man sie idealerweise so gestalten, dass sie die Geschäftstätigkeit nicht hindert oder abhält.
Jetzt gibt es aber ein Problem. Das Ganze wurde ausgelöst, wie wir angefangen haben, von den höheren Zinsen. Die höheren Zinsen kamen als ein Schritt gegen die hohe Inflation, die übrigens in Österreich, also während wir hier sitzen, sind wir immer noch bei 10%, ja, offiziell. Wir gehen auch schon wieder rauf. jetzt wollen wir das also verhindern. Das heißt, Inflation, auch hast du erwähnt, während Corona kam zu viel Liquidität in den Markt. Das ist einer der Gründe für die Inflation. Mhm. Dann kommt der Krieg dazu und die Lieferketten etc. pp. Jetzt wird aber von der US-Regierung eigentlich implizit jede Einlage auch bei den Regionalbanken inzwischen garantiert. Das heißt, dass sie versucht haben, diese Bankruns, das sind klassische Bankruns, ja, zu stoppen, indem sie gesagt haben, keine Sorge, wir wickeln euch ab, aber wenn ihr da Geld liegen habt, we'll make you whole, also ihr bekommt das Geld. Das ist doch eine Fortsetzung desselben moralischen Dilemmas, das wir schon 2008 hatten mit Too Big to Fail.
Mhm. Ja, in gewisser Weise ist es schon ein Problem, aber ich glaube, das ist ein gewisses Sakrileg. Also die Einlagen der Anleger sind etwas, wofür der Staat einstehen möchte. De facto kann er sie ja gar nicht garantieren. Wenn alle Anleger auf einmal ihr Geld haben wollten, wäre das ja natürlich nicht möglich. Und diese Einlagengarantie ist auch nie ausgesprochen worden in dem Sinne. Das muss man auch sagen. Frau Yellen und andere haben immer sich ein wenig so herumgedruckst um die Situation, um das eben nicht aussprechen zu müssen. Aber sie haben schon gesagt, dass man sich da eigentlich keine Gedanken machen muss. Bisher ist es ganz gut abgelaufen, das stimmt. Auf der anderen Seite fördert es natürlich den Moral Hazard in dem Sinne, indem man eben sagt, ja, Banken können eigentlich nicht pleite gehen. Man hat jetzt versucht, bei den letzten Beispielen immer Lösungen zu finden, die möglichst verträglich waren. Also wo die Einlagen gesichert blieben, wo eine JP Morgan ist jetzt im letzten Fall hier bei der First Republic eingestiegen, wo man versucht hat, diese Dinge in einer verträglichen Art und Weise abzuwickeln. Aber es muss eigentlich schon erlaubt sein, dass Banken auch pleite gehen können. Das ist einfach systemimmanent und im Kreislauf vorgesehen, auch bei Unternehmen, dass es diese kreative Zerstörung gibt, dass es immer wieder Unternehmen gibt, die einfach dem Geschäftszweck nicht mehr genügen, die den Anlegerwünschen nicht mehr entsprechen. Dann glaube ich, ist es auch sinnvoll, dass Unternehmen pleite gehen können. Aber es stimmt schon, in den letzten Jahren hat sich ein bisschen so das Gefühl entwickelt, man darf eigentlich gar nicht mehr zulassen, dass Unternehmen pleite gehen oder Banken pleite gehen, weil das Konsequenzen haben könnte, die Leute verschrecken. Auf der anderen Seite, ich glaube, das ist der Sinn und Zweck des Kapitalmarkts, dass Unternehmen überleben, die einen Geschäftszweck haben und Produktionen oder Dinge produzieren, die Leute wollen, und andere, die eben das nicht mehr tun, die müssten dann auch logischerweise pleite gehen können. Also wir haben da so ein bisschen etwas andere Mentalität entwickelt und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss man sagen.
Das wirkt sich dann auch wieder auf den Kapitalmarkt ultimativ aus, weil die Wirtschaft weniger dynamisch wird, ja. Und am Ende des Tages kann man es ja auch nicht verhindern. Man kann es nur rauszögern, aber man verhindert dann vielleicht auch die dynamische Neuerfindung.
Genau. Also es ist immer die Frage, dieser harte Einschnitt, den man machen müsste, der tut halt sehr weh und vor dem scheuen sich eigentlich alle. Ist in der Politik ja ganz genauso. Es werden wenige Entscheidungen getroffen, die ganz harte Einschnitte oder ganz harte Kehrtwendungen von bestimmten Dingen darstellen, weil keiner in seiner Amtszeit gerne diese Nachricht der Bevölkerung überbringt und dann vielleicht riskiert, dass eine Regierung oder was auch immer nicht mehr wiedergewählt wird. Das ist das Problem. Deswegen zögern eigentlich alle gewisse notwendige Entscheidungen hinaus und keiner traut sich das insgesamt anzufassen. Aber bei den Zentralbanken ist es ganz genauso. Wir müssten jetzt eigentlich mal wieder auf den Pfad der Normalisierung bei der Zinspolitik zurückkehren. Aber man sieht es ja jetzt schon, der Kapitalmarkt erwartet schon wieder, dass die Zinsen fallen. Also wenn man sich jetzt mal die Zinskurve anschaut, dann sieht der Markt vor, dass in den USA in den nächsten Monaten bis zum Jahresende es schon 3 bis 4 Zinssenkungen wieder geben wird. Also man ist diese Politik gewohnt, dass es dann wieder zur Normalisierung übergeht und dass man, obwohl man jetzt noch gar keine Perspektive hat, dass die Inflation wirklich runterkommt.
Also es gibt ja junge Menschen, die jetzt gerade den Führerschein machen, die in einer Welt gelebt haben, in der die Zinspolitik nie normal war. Also diese Rückkehr der Normalisierung, ja. Ich habe auch daran geglaubt, und zwar genau bis Ende, sogar nach der Pandemie noch, und dann kam der Krieg.
Ja.
Und jetzt kommt das. Also wie geht das jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, wie geht das jetzt weiter? Ich habe dich auch vorher gefragt am Wochenende, weil interessant ist schon, dass dann zumindest der Bitcoin-Preis handelt ja weiter an diesen Krisenwochenenden und hat auch reagiert. Also es hat relativ stabil sogar reagiert auf die Bankenkrise, wobei ich mich frage, das ist jetzt meine Frage, wenn du dir den Bitcoin-Preis anschaust, bewegt sich der in Erwartung dieser Zinswende, also dass wir wieder niedrigere Zinsen sehen, oder bewegt sich der wirklich, wie CNBC es geschrieben hat, als alternatives Bankensystem, weil die Leute quasi rausflüchten aus dem
Es könnte ein Teil von beidem sein. Ich kann die Frage natürlich auch nicht eindeutig beantworten, aber man hat schon gesehen, dass je mehr Fragen über das Bankensystem in den USA aufgekommen sind, je mehr Krisensituationen herbeigeredet wurde, je mehr man auch gefragt hat, wie lange kann der Dollar noch seine Dominanz im Weltwährungssystem beibehalten, so lange sieht man, dass sich bestimmte Dinge, die als Alternativen gelten, dazu zähle ich insbesondere auch Gold natürlich und den Bitcoin, sieht man, dass diese Dinge sich wieder nach oben entwickelt haben. Also für mich ist da sicherlich auch ein Stück weit Krisensituation mit dabei, bei denen sich Leute überlegen, wie kann ich in einem Asset investieren, das vielleicht seinen Wert stabiler halten kann als der US-Dollar zum Beispiel. Da sieht man sehr deutlich auch bei den Goldbeständen, dass da in den letzten Wochen und Monaten wieder viel mehr Nachfrage aufgekommen ist. Ja. Und das ist etwas, was ein typisches Zeichen dafür ist, dass man so eine Krisenüberlegung hat. Das ist natürlich immer noch ein großer Unterschied zwischen institutionellen Investoren, glaube ich, und Privatinvestoren. Man muss es ganz klar sagen, auch vielleicht in der Frage, ist Gold oder Bitcoin attraktiver? Ich glaube, bei den institutionellen Investoren ist der Bitcoin noch nicht das Thema, was er vielleicht mal irgendwann sein könnte oder was Gold im Moment darstellt. Da hat man, glaube ich, noch nicht das Vertrauen. Bei den Privatinvestoren schon eher, würde ich sagen. Und da sieht man diese Überlegung schon deutlicher. Aber für mich ist tatsächlich diese Preisentwicklung von Gold und Bitcoin eine Reflexion der Frage, kann dieser US-Dollar und dieses US-Bankensystem dauerhaft noch für mich gut sein? Oder gibt es eine Alternative, wo ich vielleicht sozusagen als so eine Art Hedging oder Absicherung oder Diversifikation meines Portfolios noch Geld anlegen kann?
Ihr seid als Fidelity, also wir haben das letzte Mal schon besprochen, es gibt ja Fidelity Amerika und Fidelity International, du sitzt ja für Fidelity International, aber als Fidelity seid ihr also seit langer Zeit in Bitcoin drin und ihr macht ja, glaube ich, auch Custody, das heißt, und bietet da einige Produkte an. Merkt ihr Nachfrage von institutionellen Investoren oder zumindest gestiegenes Interesse an dem Thema?
Es gibt immer wieder Gespräche dazu, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass die in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen abgeklungen sind, also in dieser tiefsten Krisenphase oder sagen wir ein, zwei Jahren, also genau nachdem diese große Liquiditätsschwemme durch Corona gekommen ist und die Krisensituation wieder überhand genommen haben, seit dem Krieg und anderen Problemen an den Finanzmärkten, sind diese Diskussionen etwas weniger geworden. Aber das Interesse ist nach wie vor im Hintergrund da und ich glaube, die Regulierungsfrage ist die, die viele umtreibt und die Frage, wie man vielleicht über stärkere Regulierung und damit so ein bisschen auch die Volatilität und die Schwankungsbreite aus dieser Assetklasse rauskriegen kann. Weil ich glaube, das schreckt die meisten immer noch am meisten ab. Die hohe Volatilität insgesamt und vielleicht auch die Tatsache, dass gerade beim Bitcoin wenige Investoren große Bestände haben und das so ein bisschen die Frage nach sich zieht, ja, wie wird denn der Preis eigentlich mehr oder weniger kontrolliert oder wie kann man überhaupt eine Ahnung davon bekommen, wie sich das Thema in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Aber das Interesse ist nach wie vor da und ich glaube, es wird auch zunehmend wieder größer.
Das, was du gesagt hast, dass das in den letzten zwei Jahren ein bisschen runtergegangen ist, ist jetzt nicht überraschend, weil offenbar auch in institutionelle Investoren nur Menschen sind und wenn es raufgeht, wollen alle rein und wenn es runtergeht, dann will keiner was davon wissen.
Genau. Ja, das ist so, natürlich. Also es ist natürlich auch ein starker Hype eingetreten, natürlich damals in der Hochphase der Liquidität, wo viele Assetklassen natürlich einen enormen Push gesehen haben und dann danach ist die Luft dann doch sehr deutlich wieder rausgegangen, muss man ganz klar sagen. Interessanterweise haben dann auch viele gesagt, ja, wo kann dann der Bitcoin jetzt irgendwie einen Inflationsschutz darstellen, weil in der Zeit, wo die Inflation dann raufgegangen ist, hat man da starke Volatilitäten erlebt, aber die Historie ist natürlich auch sehr kurz, muss man fairerweise sagen und diese Inflationsschübe, die wir momentan sehen, die haben wir ja seit den 70er, 80er Jahren nicht mehr gesehen. Also da einen Vergleich zu ziehen, ist glaube ich im Moment noch relativ schwierig. Aber klar, es ist natürlich so, in der Phase, wo die Preisentwicklung so rasant nach oben gegangen ist, war das Interesse besonders groß. Und ich glaube, jetzt ist vielleicht eine realistischere Betrachtung wieder möglich. So 80% Wertverlust ist ja auch keine Seltenheit. Das war ja in den Zyklen beim Bitcoin immer mal vorher auch der Fall. Also deswegen sage ich immer, Anleger, die sich mit dem Thema beschäftigen, die sollten A, wissen, dass es diese Schwankungen eben gibt und sollten sich B, ein bisschen mit den Hintergründen beschäftigen, weil pauschal empfehlen kann man es niemandem, der sich nicht wirklich intensiver damit beschäftigt. Viele tun es ja ab, weil sie, glaube ich, auch nicht genau wissen, worum es sich da handelt.
Du hast das letzte Mal auch erwähnt, dass viele der Kritiker an Bitcoin sich eigentlich damit gar nicht beschäftigt haben und eigentlich nur so Talking Points nachplappern. Ist das besser geworden jetzt auch vor dem Hintergrund der Bankenkrise?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil die Leute, die vorher Bitcoin in gewisser Weise verteufelt haben oder einfach sich sehr schlecht dazu geäußert haben, die hatten auch keine Veranlassung, sich jetzt mehr damit zu beschäftigen, weil einfach das Interesse runtergegangen ist. Die haben sich eher bestätigt gefühlt und gesagt, seht ihr doch, ich habe es doch gesagt, es war alles sehr stark overhyped und jetzt ist der Preis deutlich runtergekommen. Die sind jetzt ein bisschen leiser wieder geworden, glaube ich, nachdem der Preis wieder so Richtung $30,000 gestiegen ist. Aber nach wie vor glaube ich, dass viele gar nicht bereit sind, sich unbedingt damit zu beschäftigen, weil sie es einfach als Teufelszeug irgendwo abtun oder weil sie einfach sagen, es ist nichts Substanzhaltiges, ich kann da nicht reinschauen, ich verstehe es nicht genau und will mich auch gar nicht intensiver damit beschäftigen. Also das ist, glaube ich, im Moment noch nicht besser geworden unbedingt.
Es ist tatsächlich interessant, wie stark wirklich diese Psychologie auch mitspielt, auch in der Masse. Also es geht rauf, alle wollen nicht, dann geht es runter und dann fühlen sich die bestätigt, die es von vorher gesagt haben, das wird nichts. Und es war tatsächlich so, also Grüße gehen raus an unsere Bitcoin-Experten bei der EZB, die also ihren Artikel gebracht haben, dass Bitcoin jetzt irgendwie tot ist, wirklich am absoluten Tiefpunkt, also ein wunderbares Kaufsignal. Ja. Und dann kamen die nächsten Probleme. Aber jetzt zurück zu der Frage, Märkte Liquidität, das haben wir, okay, wenn Gold und Bitcoin gleichzeitig raufgehen, dann kann man vielleicht sagen, da geht es erst um die Sound-Money-Geschichte, da geht es um die Flucht in sage ich jetzt mal, harte Assets. Ja? Wenn Gold raufgeht und Bitcoin runtergeht, dann hast du wirklich die Situation, dass quasi die Institutionellen und die Staaten in Panik geraten, das ist gefährlich. Und wenn Bitcoin raufgeht und Gold runtergeht, dann ist quasi Risk on. So.
Das war bisher so, ja.
Was sehen wir jetzt? So, eigentlich die große Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es eine Variante der Zukunft, in der wir wirklich jahrelang steigende Zinsen, verknappende Liquidität sehen können, wo wirklich quasi die Wirtschaft gedrosselt wird, um die Inflation zu bekämpfen, das Geld härter gemacht wird? Ist das überhaupt möglich in diesem System?
Es ist schwer. Es ist sehr schwer und ich frage mich auch dass jeden Tag, ob das möglich wäre. Es wäre eigentlich sinnvoll. Es wäre sinnvoll, das zu tun, die Liquidität aus den Märkten rauszubringen und die Inflation wirklich stark zu bekämpfen. Die Zentralbanken sagen es zumindest aktuell, dass sie das wollen. Die Rhetorik der EZB ist eindeutig, sie kam zwar spät, aber sie ist jetzt sehr, sehr eindeutig. Die Rhetorik der Fed ist eindeutig. Die sagen, Leute, ihr nehmt an, dass wir Zinsen senken bis zum Jahresende, aber nein, wir wollen die Zinsen nicht senken. Wir wollen eigentlich, wir machen eine Pause, das ist in Ordnung, aber wir wollen die Zinsen nicht senken. Und das alles basiert auf der Annahme, dass bei der Wirtschaft keine allzu großen Schäden passieren oder dass es kein systemisches Risiko gibt. Weil ich glaube, sobald diese Aspekte wieder eine Rolle spielen, wird die Fed und die EZB gar nicht anders können, als wieder zurück.
Ist das die Soft Landing? Ist das sozusagen das die sanfte Landung, dass wir sagen, wir drosseln die Wirtschaft, aber so, dass irgendwie der Schmerz einigermaßen erträglich bleibt?
Das ist das Idealszenario und man nennt das genau Soft Landing. Ein Szenario, was schön klingt, aber auch gleichzeitig etwas unrealistisch ist. Weil man kann sich vorstellen, wir haben jetzt in 12 Monaten quasi oder 15 Monaten von 0 auf 5% in den USA allein die Zinsen angehoben. Das ist massiv. Und da gab es ja gar keine Zeit, mal durchzuatmen. Und wir haben gleichzeitig die Situation, dass der Konsument in guter Verfassung ist, weil er nach wie vor von Corona-Schecks profitiert und Geld ausgeben kann. Die Unternehmen haben sich rechtzeitig noch refinanziert zu niedrigen Zinsen. Das heißt, die Notsituation und das, wo es eng wird, das hat sich ein bisschen rausgezögert. Und das ist das Gefährliche daran. Wir haben jetzt gleichzeitig diese harte Zinsanhebung und der Konsument ist in gutem Schuss. Die Unternehmen müssen sich nicht bald refinanzieren. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo die Dinge zueinander kommen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir dann tatsächlich die Realität vor uns sehen. Über die Bankenkrise sind schon Teile der Realitäten auf uns eingetroffen. Und es ist für mich unrealistisch anzunehmen, dass wir es schaffen, die Wirtschaft sanft abzubremsen und dann in den nächsten Zyklus überzugehen. Das erscheint mir vor diesem Hintergrund dieser sehr scharfen Zinspolitik unrealistisch. Kann die Inflation eigentlich nur bekämpft werden, indem man die Wirtschaft wirklich hart abbremst und das über eine Rezession. Die Fed nimmt ja die Rezession in Kauf, zumindest sagt sie das, und möchte dann über diese Art und Weise die Preise zurückführen. Aber sie möchte auch nicht riskieren, dass die Preise wie ein Bumerang dann wieder zurückkommen. Das ist damals in den 80er oder in den 70er Jahren vielmehr passiert, als sie erst die Zinsen angehoben haben, dann kam die Inflation runter und man hat sofort locker gelassen und dann kam die Inflation ein paar Jahre später mit einem deutlichen Schwung nochmal stärker zurück.
Jetzt hat ein Vertreter der Bank of England vor einer Woche dazu gesagt, ja, die Leute sollen sich daran gewöhnen, dass sie jetzt ein bisschen ärmer werden, weil wenn sie sich nämlich nicht daran gewöhnen, dann kriegen wir die Inflation nie in den Griff. Ja. Eine unfassbare Aussage. Und vor allem auch unrealistisch, weil es gibt ja nicht nur die Notenbanken. Ja. Ja, du hast erwähnt vorher, die Covid-Checks haben wir jetzt mehrmals erwähnt, hat es auf der ganzen Welt gegeben. Mhm. Ja. Die Fiskalpolitik war extrem locker und bleibt so. Jetzt werden in Österreich die Kredite garantiert, damit wir weiter unsere Häuser bauen können etc. pp. Und das passiert auf der ganzen Welt. Kann die Notenbank überhaupt so viel machen, wenn auf der anderen Seite die Politiker stehen und das Geld verteilen? Ich glaube nämlich nicht.
Genau, das ist eben der Punkt. Wir haben am Anfang der Covid-Pandemie noch einen Gleichlauf gehabt. Also die Geldpolitik und die Fiskalpolitik waren gleichzeitig unterstützend. Und jetzt laufen die ein bisschen gegeneinander, ganz klar. Also alles, was die Staaten machen mit Fiskalpolitik, ist eigentlich inflationär. Und das, was die Zentralbanken machen, ist eigentlich der Versuch, diese Inflation zu bekämpfen. Also in gewisser Weise sind es Gegenspieler, wenn man so will. Ich behaupte mal, eine gewisse Inflation ist von den Staaten gewünscht, weil einfach über diese Art und Weise auch die Schuldenquoten ganz gut abgebaut werden können. Es ist ja eigentlich kein Geheimnis, dass über Inflation Schulden sozusagen sich auch weginflationieren und das eine Möglichkeit ist, nachdem die Staaten ja so stark ins Obligo gegangen sind und so viele weitere Schulden aufgenommen haben, dass man über die Inflation die Schulden bekämpft und damit aber die Leute natürlich gleichzeitig ärmer macht, weil die Realzinsen tief im negativen Bereich sind. Und das wird noch eine Weile so bleiben. Aber es ist tatsächlich so, dass die Staaten jetzt auch im letzten Jahr alleine ihre Schuldenquoten ganz ordentlich zurückgeführt haben. Haben wir hier in Europa schon ganz gut gesehen. Also alles, was durch Corona aufgebaut wurde, ist jetzt auch durch Wachstum natürlich, aber auch natürlich durch Inflationierung stärker weggegangen. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht im Interesse der Regierungen ist unbedingt, die Inflation vollständig zu bekämpfen und die Realzinsen wieder ganz in den positiven Bereich zu bringen, sondern auch nach den Weltkriegen und immer in großen Schuldensituationen der Vergangenheit war es so, dass man über negative Realzinsen versucht hat, die Schuldenquoten so auf Dauer wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist eben eine Sache, die der Anleger, Investor mit Schmerz erleidet, weil er natürlich die entsprechenden Nachteile in Kauf nimmt.
Aber du wirst ja heutzutage, ich weiß nicht, wie ist es in Deutschland bei fast 10% Inflation? Ich meine, ich dachte immer, die Deutschen sind da extrem empfindlich. Ist das?
Sind sie. Also das Thema Inflation ist ein Thema, was ganz, ganz weit zurückreicht. Und dadurch, dass wir natürlich auch zwei Währungsreformen hatten und Hyperinflation, ist das etwas, was immer noch in den Köpfen, in den Geschichtsbüchern immer wieder hochkommt. Aber Hyperinflation ist ja in der aktuellen Situation trotz hoher Inflationszahlen trotzdem unrealistisch. Aus meiner Sicht ist eine Hyperinflation nur dann denkbar, wenn das Vertrauen in die Währung komplett schwindet. Also wenn die Zentralbanken keine Reserven mehr hat, wenn die Vertrauensposition des Euro so stark unterminiert wird, dass die Leute panikartig aus dem Euro flüchten.
Hyperinflation ist nicht Angebot, sondern nachfrageseitig.
Genau.
Das ist dann, wenn die Nachfrage nach dem Geld einfach zusammenbricht. Wenn
ganz
die Leute
genau
sagen, das nutze ich nicht mehr, ich nutze es anders.
Ganz genau. Ja. Das ist Hyperinflation und das ist in der aktuellen Situation natürlich überhaupt nicht zu sehen. Also die Zentralbanken haben zwar Vertrauen verspielt und verloren, aber noch ist es nicht vollständig weg und der Euro hat sich ja auch gegenüber dem Dollar zum Beispiel wieder ordentlich befestigt und wenn wir die Zinsen weiter nach oben setzen, dann wird das auch weitergehen entsprechend. Aber es ist schon so, dass die Inflation Sorgen macht, keine Frage. Und bisher sind die Effekte ja noch nicht so richtig feststellbar. Also wir haben zwar auch in Europa die Zinsen ordentlich angehoben, aber die Kerninflation, also das eigentliche Thema, was ohne Nahrungsmittel und ohne Energie zu betrachten ist, ist immer noch sehr hoch, immer noch bei 5,5% ungefähr. Und damit können wir eigentlich nicht leben auf Dauer. Also da müssen wir schon noch ein Stück weit nach unten kommen. Und ich sehe das eben nur über die Möglichkeit gegeben, dass dieser Zinsimpuls der Zentralbanken so stark nochmal auf die Bremse tritt, dass der Kreditimpuls halt ganz rausgeht. Aber nebenbei gesagt, die Zentralbanken sind nicht die einzigen, die auf den Kreditimpuls wirken, sondern das Bankensystem in den USA zum Beispiel oder auch hier über die wirklich stark eingeschränkte Kreditvergabe, die sorgen ja ihrerseits auch nochmal für eine Bremsung der Wirtschaft. Also die Zentralbank machen das eine, aber der Bankensektor selbst jetzt, ja, wenn die Einlagen schwinden und so weiter, muss ich natürlich mit meinem Geld anders umgehen und muss die Kredite auch, kann ich weniger Kredite rausgeben und so weiter. Das ist das Lebensblut auch der Wirtschaft. Das wird natürlich auch eingeschränkt. Also das, was bei den Zentralbanken oder bei den Geschäftsbanken passiert, das ist nochmal ein weiterer Impuls auf die Geldpolitik. Also das wirkt alles stark verschärfend auf die Geldpolitik insgesamt.
Wie gehen wir damit jetzt um? Weil also die Leute wollen ja dann wissen, weil du hast es schon erwähnt, Anleger, Inflationsschutz und so weiter, Leute wollen wissen, ja, von dem Geld, das ich jetzt so habe, was mache ich mit dem? Ja, hast du den Tipp?
Tja, es wäre schön, wenn man dafür den Tipp hätte. Man muss natürlich, glaube ich, verschiedene Zeithorizonte auch betrachten, weil für mich ist die aktuelle Situation einfach noch eine sehr schwierige, weil ich über die nächsten 6-9 Monate die Situation an den Märkten eher schwieriger sehe. Wie gesagt, der Markt hat so ein Idealszenario vor Augen, nachdem die Zinsen wieder fallen, dass er also für die Aktienmärkte positiv sein soll. Aber die einzige realistische Situation, wo die Zinsen wirklich fallen könnten, wäre, wenn wir eine Rezession bekommen, was nicht gut für die Aktienmärkte wäre, oder einen systemischen Schock, wo die Banken, wieder, die Zentralbanken wieder aushelfen müssen, was auch nicht gut wäre. Also man kann nicht beides haben.
Und dann würde man irgendwann auch wirklich sich in diese Gefahr des Vertrauensverlustes in die Währungen begeben.
Ja, da sind wir noch ein gutes Stück weit entfernt. Also da möchte ich jetzt heute noch nicht wirklich davor warnen, weil ich glaube, das ist noch nicht so weit. Aber eine Rezession, eine tiefe Rezession, kann ja durchaus auch mal die Märkte noch mal ein ganz ordentliches Stück nach unten bringen. Also für mich ist diese Situation nicht ausgestanden, sondern ich halte eher die Gefahr, dass wir bei den Märkten nochmal deutliche Abschläge hinnehmen müssen im Verlauf der nächsten Monate, weil sich entweder die Rezession stärker herauskristallisiert, weil die Kreditvergabe einfach eingeschränkt wird und wir dadurch einfach diese Funktionsweise der Volkswirtschaften nicht mehr in der normalen Weise hergestellt bekommen haben, oder es machen sich andere Probleme im Unternehmenssektor bekannt, wo dann mehr und mehr Unternehmen vielleicht auch in Schwierigkeiten kommen bei Liquidität oder Refinanzierung. Und dann geht das Ganze auf den Arbeitsmarkt über. Und das ist das eigentlich Entscheidende, die Frage, was ist eigentlich eine Rezession? Wie definieren wir die? Das kann man definieren über negatives Wirtschaftswachstum, ja. Muss gar nicht unbedingt so sein, dass wir das bekommen, aber ich glaube, dann wird der Arbeitsmarkt mit beeinflusst werden und der ist im Moment in den USA noch sehr gut im Schuss, in Europa eigentlich auch. Aber wenn wir da tatsächlich vom Arbeitsmarkt her noch ein paar negative Effekte bekommen, dann wird sich das nochmal stärker auswirken. Und dann muss man den mittelfristigen bis längerfristigen Blick wagen und sagen, was kommt danach? Und schaffen es die Zentralbanken, die Inflation wieder auf ein verträgliches Maß zurückzuführen? Ich glaube, die 2%, die sie da in Aussicht stellen, die ist unrealistisch in den USA und auch in Europa. Wir müssen wahrscheinlich aufgrund verschiedener Effekte wiederhergestellte Lieferketten, mehr Resilienz in den Wertschöpfungsketten, der Umbau der Weltwirtschaft, die Energiewende, also alles Dinge, die inflationäre Effekte nach sich ziehen. Ich glaube, die werden die Inflation auf Dauer noch ein Stück weiter oben halten. Aber wenn wir dann mal wieder auf verträglicheren Inflationsraten von 3-3,5% irgendwo vielleicht angekommen sind, dann können wir irgendwann wieder den Blick auf den nächsten Zyklus werfen.
Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Es gibt ja jetzt schon die ersten Ökonomen, die dann Papers schreiben, dass wir vielleicht das Inflationsziel einfach anheben sollen.
Ja. Ich weiß nicht, inwieweit die Zentralbanken dazu in der Lage sind und das vielleicht auch kommunizieren wollen, weil das wäre ja schon eine Abkehr der bisherigen Politik, die sie ja sehr lange und sehr intensiv vertreten haben, aber sie haben ja die Fed schon mal dem Ganzen so ein bisschen eine Öffnung verpasst. Ja, aus meiner Sicht wäre es durchaus realistisch, dass man das Inflationsziel weiter anhebt. Dann ist die Frage, auf welchen Satz, und vielleicht wollen sich die Zentralbanken darauf nicht einlassen, sondern sie wollen einfach vielleicht das alles ein bisschen offen lassen und ein bisschen nebulöser lassen. Ich weiß es nicht genau, aber da stecke ich zu wenig in den Köpfen drin der Zentralbanker, was also, sie beabsichtigen. Es wäre aber so, durchaus realistisch, das zu tun.
Es ist realistisch, es gab da schon vom IWF schon den einen oder anderen Artikel dazu. Lagarde hat gesagt, also man muss es erstmal runterbringen auf das Ziel, dann können wir darüber reden, das Ziel anzuheben. Ich finde es halt wirklich, also ich finde es eigentlich einen Wahnsinn. Das ist so, wie wenn ich meinen Sohn in die Schule schicke und er bekommt mit einem Dreier nach Hause und er sagt, nee, also ich definiere jetzt den Dreier als Zweier, ja. Und das ist eine gute Leistung und damit hat sich die Sache erledigt, ja. Aber ich meine natürlich, die Leute, die meisten Menschen werden sich jetzt nicht so im Detail mit den Inflationszielen der Zentralbanken auseinandersetzen und lassen sich da auch irgendwie mitnehmen. Ja. Aber ich finde es, also meine persönliche Meinung, mich regt das sehr auf, aber ich kann auch nichts dagegen machen. Ich merke, dass die Inflation ein riesiges Thema ist bei den Menschen, aber es ist nicht so, also wir sind auch sehr anpassungsfähig. Also ich glaube schon, dass so 3%, 4% möglich ist und du hast auch erwähnt, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir darüber noch kurz reden, diese strukturellen Veränderungen. Ja. Also wir haben da eine Zweiteilung jetzt zwischen West und Ost. Und wenn wir jetzt hergehen und im Westen auch wieder investieren, also grüne Energie, Energiewende, aber auch eine Art Reshoring der Industrie, dann ist das auch inflationär.
Ja, das ist inflationär. Das ist auf der anderen Seite aber auch natürlich ein Anlagethema der nächsten Jahrzehnte. Also das heißt, natürlich sind diese Dinge etwas, was die Inflationsraten dauerhaft höher halten wird als in der Vergangenheit. Aber auf der anderen Seite birgt es natürlich für Investoren wieder die Chance, in diese neuen Modelle, Projekte zu investieren und damit natürlich auch zu partizipieren am Wachstum, wo es dann eben stattfindet. Also ich glaube, Reshoring ist ein großes Thema. Man wird Wertschöpfungsketten und Lieferketten neu definieren müssen, alternativ definieren müssen, neue Lieferanten sich suchen müssen, damit nicht alles wie bei der Globalisierung sozusagen ganz eng getaktet, just in time, jeder macht das, was er am besten, am günstigsten kann, in der richtigen Konsequenz. Das wird nicht mehr so funktionieren, weil einfach der Ausfall dieser Lieferketten gezeigt hat, wenn das passiert, dann wissen wir nicht weiter, dann ist erstmal alles, steht erstmal alles still, sondern es muss irgendwie Alternativen geben und es muss Möglichkeiten geben, wie man da auch in einer gewissen Notsituation drum kommt. Also das ist das eine. Energiewende, grüne Energie ist sicherlich ein Thema, wobei das auch aus meiner Sicht nicht zu naiv gedacht werden darf, denn wir brauchen eine Übergangszeit und die Übergangszeit ist länger, als das die meisten von uns glauben und als dass uns auch die Klimaforscher oder die Leute, die es gerne besser morgen als heute hätten oder besser heute als morgen, Entschuldigung, so muss man sagen, hätten, wo die das, glaube ich, nicht realistisch genug sehen, weil wir haben jetzt gesehen, wir haben einige Energiequellen abgeschaltet und müssen jetzt mit anderen versuchen, diesen Ausgleich hinzubekommen und dass ein Staat wie Deutschland oder Österreich ausschließlich mit Solar- und Windenergie über Wasser gehalten wird, ist, glaube ich, eine Perspektive, die in den nächsten 10 Jahren völlig unrealistisch ist oder 15 Jahren auch meinetwegen. Und deswegen muss man auch sagen, Übergangstechnologien müssen weiterhin bestehen bleiben. Man darf auch nicht jetzt anfangen zu sagen, wir investieren gar kein Geld mehr in die fossilen Brennstoffe oder irgendetwas, weil wir ja in gewisser Weise die Energie schon noch brauchen. Und dann muss man halt versuchen, das Ganze so sauber wie möglich herzustellen. Wir brauchen nach wie vor Rohstoffe. Ja, die sind auch in den letzten Jahren ein bisschen verbannt worden oder ein bisschen in diesen schmutzige Seitenlinie verbannt worden. Aber man darf nicht vergessen, auch für Batterien, für Energieinfrastruktur, man braucht für alles eben die Erze, die Erden und was auch immer.
Ein Land nach dem anderen nationalisierte Silizium-Minen. Das ist, also wir gehen da eigentlich gewollt in einen Protektionismus und einen Nationalismus hinein, der sich gewaschen hat.
Ja, das kann man den Staaten wahrscheinlich gar nicht verübeln, weil sie sagen, sie wollen an dem festhalten, was sie haben und sie versuchen sich über diese Art und Weise noch einen gewissen Joker für die Zukunft bereitzuhalten. Das kann man auch nicht in die Übel nehmen, aber wir müssen uns darüber klar sein, dass wir diese Dinge einfach dauerhaft weiter brauchen werden, wenn wir zumindest nicht komplett zusammenbrechen wollen, wenn ich mal so sage, oder verzichten wollen auf 3/4 oder die Hälfte der Wertschöpfung.
In Deutschland geht es aber ein bisschen fast in die andere Welt. Wir reden jetzt von Reshoring, aber in Deutschland wird ja eher so nach China ausgewandert derzeit.
Naja, also vielleicht als generellen Trend kann man das so nicht sehen, aber es gibt durchaus einige Unternehmen, die sehr stark sich nach China verlagern. Bei anderen sind die Fragezeichen mit China größer geworden. Also es gibt eine sehr vehemente Debatte innerhalb Deutschlands, wie mit China in Zukunft umgegangen werden soll. Wenn ich mir ganz abstrakt mal Wachstumsraten anschaue und auch die Stimmung an den Aktienmärkten, dann ist China schon interessant, weil es einfach zum Beispiel in diesem Jahr als mehr oder weniger einzige Region stark wächst, also sagen wir mal nicht als einzige Region, aber dass Asien, Schwellenländer in Asien wachsen dieses Jahr 5, 6, 7%. Dazu gehört China, Indonesien, Indien und einige andere, während wir im Westen eigentlich jedes Problem haben, dass wir in die Rezession driften. Also gibt es hier schon ein ganz starkes Wachstumsgefälle. Und auf der anderen Seite hat man natürlich in China nach den letzten politischen Ereignissen dort auch viele Fragezeichen mehr. Es gibt einige Investoren, die gar nicht mehr in China investieren wollen oder dürfen. Und da gibt es eine gewisse Diskrepanz. Also das China, was wir noch vor 2, 3 Jahren kannten, das gibt es so nicht mehr.
Also wenn sich die politische Situation rund um Taiwan und auch zwischen den Chinesen und den Amerikanern aufheizt, dann wird das auch für die Investoren und für die Unternehmen extrem unangenehm.
Es wird eine schwierige Situation, ganz genau. Keiner von uns kann genau absehen, was dort passieren wird. Insofern ist alles Spekulation, weil wir auch nicht in die Köpfe der Politiker gucken können. Aber natürlich ist es ein Risikofaktor, dem man sich stellen muss, ganz klar.
Okay, abschließend, weil du hast es vorher schon mal erwähnt. Du gehst davon aus, habe ich das richtig verstanden, dass die Märkte, wenn du sagst die Märkte, dann reden wir von den Aktienmärkten, eher nochmal nach unten müssen aus verschiedenen Gründen, weil die Inflation sonst eigentlich nur angeheizt werden würde. Also das heißt, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt schon wieder in einem Bullenmarkt sind.
Ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir das Soft Landing, so wie wir es vorhin definiert haben, dass wir das schaffen können. Ich gehe davon aus, dass etwas zu Bruch gehen muss und damit meine ich vielleicht ein paar Unternehmen oder dass die Wirtschaft erstmal durch eine Korrekturphase durchlaufen muss, die an den Aktienmärkten nicht spurlos vorübergehen wird. Also das heißt, wir brauchen erstmal diese Korrekturphase, bevor wir wieder in den nächsten Aufschwung übergehen können. Deswegen gehe ich bei den Aktienmärkten, aber durchaus auch bei den Anleihenmärkten davon aus, dass wir noch einiges an Downside-Potenzial vor uns liegen haben.
Was heißt das für den Bitcoin-Preis?
Das zu übersetzen ist sehr schwierig, weil ich für den Bitcoin, wir machen natürlich weder eine Prognose für Bitcoin noch alles andere, aber insgesamt kann ich mir vorstellen, dass diese Asset-Klasse eine gewisse Sonderrolle einnimmt. Und natürlich haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass gerade wenn eine große Risk-On-Bewegung da war, dass das den Bitcoin mit nach oben genommen hat. Ich glaube, davon können wir durchaus ausgehen. Aber diese Überlegungen, die wir vorhin angestellt haben, rund um das Bankensystem, um eine Abschwächung des Dollars, die ich sehe. Also ich sehe nicht, wie der Dollar aus der jetzigen Situation sich noch weiter verstärken kann. Also eine Abschwächung des Dollars nützt den Dingen, die sozusagen von einem schwächeren Dollar profitieren. Dazu gehört Gold, dazu gehören die Rohstoffe, dazu gehört Bitcoin zum Beispiel auch. Ich würde es eher so rumformulieren und sagen, da sehe ich durchaus ein gewisses Potenzial bei Bitcoin, ohne dass ich mich dazu wirklich fundamental äußern kann. Aber das heißt, die Dinge, die sozusagen eine gewisse negative Korrelation zum US-Dollar aufbauen, die könnten davon in der Krisensituation auch profitieren.
Das heißt, diese Story, ich glaube, dass das ein Ding ist, auf das man jetzt achten muss. Also es gab eben diese, gerade während der großen Liquidität, also 20 pp, gab es eben diese Story der hohen Korrelation mit Risk-On-Assets. Risk-On heißt meistens Aktienmärkte und da halt Tech-Aktien. Diese Korrelation ist aktuell gebrochen, aber es ist noch zu kurz, um wirklich zu wissen, ob das langfristig hält. Also jetzt genau. Zwischen Bitcoin und dem Risk-On.
Ja.
Aber wenn das, du sagst, wenn es zu einer weiteren Korrektur auf den Aktienmärkten kommt, aber auch wenn der Dollar nachgibt, könnte tatsächlich der Bitcoin-Preis davon profitieren.
Es könnte sein, das ist relativ schwierig zu beurteilen. Es kommt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, welche Käuferschichten jetzt sich auch für die Anlageklasse Bitcoin interessieren und ob wir aufgrund von Regulierung, aufgrund von mehr Vertrauen auch mehr institutionelles Ownership von Bitcoin bekommen. Das hängt davon sehr stark ab, weil allein vom Retail-Markt, glaube ich, weiß ich nicht, auf Dauer müssten wir, glaube ich, eine mehr größere institutionelle Beteiligung bekommen bei Bitcoin, um das dauerhaft sozusagen auf einen stabileren Grund zu heben. Das wäre wünschenswert, denke ich.
Es gibt ja jetzt Mika in Europa. Hat das schon irgendwelche Auswirkungen für die institutionellen? Und, Klammer auf, kannst du kurz erklären, was ein institutioneller Investor eigentlich ist? Ich weiß, es ist jetzt schon zu spät, aber manchmal diese Dinge werden immer so rausgefetzt und jeder tut stimmt, so, aha, ja, stimmt. Ja, weiß ich eh, ja. Aber was ist denn das?
Also man kann sich es eigentlich erklären mit dem Wort Institution. Das heißt, eine Institution, die sich professionell mit der Wertanlage beschäftigt oder mit der Finanzanlage beschäftigt. Dazu können die Banken gehören, Asset Manager gehören, Dachfonds gehören, Pensionsfonds gehören. Also alle, die sich professionell, beruflich mit der Anlage von Geld beschäftigen und das für ihre Kunden tun. Und Retail-Publikum ist halt einer wie du und ich sozusagen, die ihr Geld anlegen und versuchen für die eigene Altersvorsorge oder ähnliches dann das Geld eben möglichst zu vermehren. Aber die institutionellen Anleger sind die, die auch natürlich vielfach an Regulierung gebunden sind. Also gerade so ein großer Pensionsfonds hat sehr viele Vorschriften zu beachten. Der kann nicht einfach machen, was er will, sondern es gibt da sehr enge Grenzen, in denen man auch hantieren kann. In Deutschland zum Beispiel ist auch die Quote zum Beispiel, mit denen man in Aktien investieren kann, vorgegeben. Und da sind in vielen Bereichen auch Bitcoin zum Beispiel gar nicht erlaubt. Ja. Also dafür wäre es notwendig, dass die Regulierung insoweit ändert, als dass dann auch das in den Anlagebedingungen aufgenommen werden kann und überhaupt eine Möglichkeit dafür schafft, dass Institutionen in diese Asset-Klasse investieren können.
Ich glaube, dass das ein Faktum ist, das man nicht unterschätzen darf. Also gerade bei einer so ganz, ganz neuen Sache wie Bitcoin, jetzt gab es gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Story, also dass das Königreich Bhutan seit Jahren Bitcoin meint, so wie Fidelity auch, ja. Seit Jahren Bitcoin meint, weil sie offenbar sehr viel erneuerbare Energien haben, ja. Aber der entscheidende Punkt dabei sind nicht die erneuerbaren Energien, sondern das Königreich. Weil natürlich, wenn du da einen König hast, der sagt, das machen wir jetzt und dann niemanden fragen muss und das nicht zur Abstimmung bringen muss, dann geht das natürlich. Und wenn du jemanden hast, wie einen Michael Saylor bei MicroStrategy, der sehr viel Macht hat innerhalb seiner eigenen Firma, dass er das durchdrücken kann, dann geht das. Ja. Oder El Salvador. König, aber hat eine 90% Zustimmungsrate, kann er auch viel machen. Ja. Wenn wir das natürlich in Österreich oder in Deutschland einführen würden oder bei einer großen Firma in Deutschland, wo dann 6 Millionen Menschen mitreden, die alle eine Meinung haben, das ist klar, ja, dass das sehr, sehr heikel ist und dass man das nur sehr, sehr vorsichtig machen kann. Deswegen Regulierung.
Ja, genau. Man muss auch natürlich davon ausgehen, dass die Institutionen wie die Zentralbanken und auch Regierungen eigentlich nicht ein Fan von sowas sein können, weil gerade Zentralbanken, denen geht natürlich der Einfluss verloren, wenn sie ein alternatives Finanzsystem vorgesetzt bekommen. Also Zentralbanken leben ja davon, dass sie die Geldpolitik regulieren können und damit versuchen können, die Geldmenge und alle möglichen Dinge irgendwo in ihrem Einflussbereich zu halten. Wenn aber da ein System aufkommt, was natürlich da außerhalb liegt und was ihre Kontrolle nicht unterzieht, dann wird das natürlich kritisch gesehen. Man muss auch eben davon ausgehen, dass man da Gegenwind bekommen wird und dass natürlich über die Digitalwährungen der Zentralbanken vielleicht auch Alternativen geboten werden können in Zukunft, die sozusagen da ein bisschen in diese gleiche Kerbe schlagen wie Bitcoin. Ist natürlich was ganz anderes, vollkommen klar, die Zentralbankwährungen, die digitalen Währungen, aber Man erkennt schon, dass das in gewisser Weise, dass das sich durchaus entwickelt, dieses Thema. Und man ist sehr bestrebt darin, die Leute doch im eigenen Geldsystem zu halten, natürlich.
Das ist total interessant. Lass uns das ganz, ganz kurz noch angehen, weil es wirklich spannend ist. Ja. Man ist bestrebt, die Leute im eigenen Geldsystem zu halten. Ja, und Bitcoin ist tatsächlich eine als alternatives System gedacht. Ja. Das ist dass man auch darin als Asset investieren kann, ist quasi ein Nebeneffekt dessen. Ja. Aber eigentlich ist es ein alternatives Geld- und Finanzsystem. Aber das Problem ist ja aus Sicht der Zentralbanken gar nicht so stark Bitcoin. Also ich glaube, dass die das auch immer noch unterschätzen. Sondern ich glaube, dass die Angst haben vor den anderen Zentralbanken, weil das ja in einer digitalen Welt auch keinen Sinn macht, 160 verschiedene nationale Währungen zu haben. Natürlich. Und sie sagen es ja auch ganz offen. Ja. Und man sieht es lustigerweise bei den Kryptomärkten. Mhm. Ja, weil wenn ich auf Binance gehe, ich brauche nur einen Dollar-Stablecoin, ich brauche keine Euro-Stablecoin und wahrscheinlich hat Christine Lagarde einen Binance-Account und hat sich gedacht, nee, das ist aber doof hier. Ja? Jetzt müssen sie irgendwas machen, aber ich kann mir auch nicht, also da bin ich wirklich völlig, wie soll das funktionieren? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja. Wie soll man Leute dazu zwingen, in einem digitalen Geldsystem zu bleiben und nicht in ein anderes zu wechseln?
Ja, das kann ich auch im Moment noch nicht absehen. Man sieht ja, dass jetzt auch die chinesische Zentralbank versucht, über die digitale Währung einfach einen viel größeren Einflussraum zu gewinnen als nur die Chinesen, sondern sie wollen natürlich ihre Digitalwährung dann etablieren als Alternative. Davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Aber genau, es ist vollkommen richtig. Also Zentralbanken wollen natürlich ihren Einfluss nicht kleiner werden lassen, sondern eher größer und deswegen werden sich alle mit diesem Gedanken beschäftigen müssen. Ich bin gespannt, wie das mit den digitalen Währungen ausgeht. Aber ich glaube, sie werden alle sich dran setzen und sich die Frage stellen, wie können wir das hinbekommen? Weil das ist ja auch ein Risiko für die Geschäftsbanken, sagen wir mal ganz ehrlich. Also wenn eine EZB deine digitalen Euro ausgibt und irgendwann jeder vielleicht von uns ein Konto bei der Zentralbank unterhält, dann brauche ich auch keine Geschäftsbank mehr. Dann ist das Bankensystem in gewisser Weise, wie es heute noch da ist, fast obsolet.
Ich meine, das ist eine große Wahrheit, locker ausgesprochen, aber natürlich, es arbeiten viele Menschen bei Geschäftsbanken, eben. Die haben verdammt viel Macht auch, ja? Und die müssen sich über diese Dinge Gedanken machen. Was mir bei diesen digitalen Zentralbankwährungen bisher völlig fehlt, ist auch eine öffentliche Debatte, weil nicht nur bringt es keine Vorteile für die Geschäftsbanken, es bringt auch keine Vorteile für uns, im Alltag. Ja. Also, das muss man den Leuten erstmal erklären. Ironischerweise darf man nämlich noch nicht vergessen, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, wie das ist, dass man Banken auch pleite gehen lassen sollte.
Ja.
Ja, dann könnte ich sie schon pleite gehen lassen. Wenn ich die nämlich als Zentralbank die Einlage einfach an mich nehme, dann kann ich die Banken natürlich fallen lassen.
Ja. Ja?
Und rein PR-mäßig sind die Banken die Angeschlagenen. Die Zentralbanken sind PR-mäßig immer noch nicht in der Kritik, aber die Banken durch die Bailouts und so weiter, jeder würde sagen, naja, sehr gut, dann lassen wir die fallen und habe ich mein Konto bei der Frau Lagarde. Darüber denke ich gar nicht da. Sehe ich als riesengroße Gefahr, auch für die Privatsphäre sowieso. Ne?
Also soweit sind wir natürlich noch nicht ganz, muss ich sagen, aber also mit diesen Fragen kann man sich mal beschäftigen auf jeden Fall und die Frage, wie die Zentralbanken ihre digitalen Währungen vermarkten wollen und wie sie das tun wollen unter Einbeziehung des Bankensystems und so weiter, das dürften einige spannende Fragen der nächsten Jahre werden.
Ja, das glaube ich, da wird im Hintergrund schon einiges geredet. Und ein letzter Punkt noch zu dem, wir haben auch darüber geredet, dass die Staaten ja die Zentralbanken immer mehr abnehmen quasi, weil sie ja Fiskalpolitik betreiben, die sich in die Geldpolitik einmischt.
Ja.
Vor dem Hintergrund sehe ich dann wiederum Digitalzentralbanken eher als Abwehrreaktion, um sich wieder Kontrolle über einen Bereich zu holen, den man früher hatte und die Staaten jetzt hineinpfuschen.
Ja, das wäre mit Sicherheit möglich und einer der Gedanken im Hintergrund. Aber ja, da sind die Mühlen noch am Mahlen und da werden wir mal abwarten müssen, was von den Zentralbanken nach außen dringt.
Carsten, vielen, vielen Dank. Es ist immer wieder mega spannend mit dir. Ich hoffe, wir haben vorher nachgeschaut, dass wir vor genau 10 Monaten unsere letzte Unterredung hatten. Ich hoffe, wir können das in 10 Monaten wiederholen und dann werden wieder Dinge passiert sein, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wo findet man dich denn, wenn man dir folgen möchte?
Auf LinkedIn vor allen Dingen. Da ist eigentlich alles, das sind meine Podcasts, meine Blogs. Ich habe also viele Dinge, die wir von Fidelity veröffentlichen. Also wer Interesse hat, kann sich gerne über LinkedIn an mich wenden. Und dann können wir sehr gerne die Leute aufsetzen für die Formate, die wir anbieten. Wir haben ganz viele verschiedene Dinge, die alle ganz spannende Themen bereithalten. Und vielen Dank nochmal, Nico, für die Einladung. Ich war wirklich sehr gerne hier, hat mir riesen Spaß gemacht und ich freue mich dann, in spätestens 10 Monaten wiederzukommen.
Ausgezeichnet. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.